Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen beim Podcast Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Joachim Meissner und ich spreche jetzt mit Professor Alexander Rossnagel, dem neuen hessischen Datenschutzbeauftragten, über Datenschutz ist digitale Selbstverteidigung. Herzlich willkommen, Herr Professor Rossnagel.
Herzlich willkommen, Herr Meissner.
Herr Rossnagel, bei der folgenden Zustimmung dürfte es sich um die größte Lüge im Internet handeln. Ja, ich habe die AGB gelesen. Ich persönlich kenne das, wie ich gestehen muss, auch aus eigener Erfahrung. Das haben aber auch Umfragen bestätigt. Mehr als die Hälfte der Nutzer akzeptiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ohne sie wirklich zu lesen. Hand aufs Herz, Herr Rossnagel, nutzen Sie selbst WhatsApp und haben Sie vorher die AGBs gelesen?
Ich nutze weder WhatsApp noch Twitter noch Facebook.
Das heißt, Sie brauchten die AGBs gar nicht lesen?
Ich lese die AGBs aus wissenschaftlichem Interesse, weil ich ja wissen muss, was da für Regeln den Leuten aufoktroyiert werden. Ich lese aber im privaten Kontext solche Regelungen nicht, weil mir ja auch keine Alternativen angeboten werden. Also wenn ich solchen Datenschutzregelungen konfrontiert werden, dann überlege ich mir immer dreimal, ob ich die Nutzung tatsächlich durchführen muss und ob es nicht vielleicht auch datenschutzfreundliche Alternativen gibt. Und wenn ich das irgend vermeiden kann, vermeide ich, dass meine Daten auf diese Weise verarbeitet werden. Denn diese Unternehmen, die sind ja eigentlich Werbeunternehmen und sind keine Unternehmen, wie sie sich dem Nutzer darstellen. Das ist nur die Oberfläche. Also wenn wir zum Beispiel Facebook nehmen, das erscheint jedem als ein soziales Netzwerk, der in Facebook Kunde wird. Und zwar ein Netzwerk, das sogar seine Dienste kostenlos anbietet. Aber man muss sich ja mal die Frage stellen, wie die Mitarbeiter bezahlt werden und wie die exorbitanten Gewinne von Facebook entstehen. Und wenn man das genauer betrachtet, dann sieht man, dass Facebook ein Werbeunternehmen ist, das durch individualisierte, personenbezogene Werbung sein Geld verdient.
Also im Prinzip zahle ich ja als Nutzer sozusagen mit meinen Daten.
Richtig,
ne? Das ist die Währung, über die sozusagen alles dann finanziert wird.
Genau. Und es ist eine sehr geniale Idee gewesen, das Bedürfnis von Menschen nach sozialer Kommunikation dann dafür zu nutzen, um möglichst viel über sie zu erfahren. Und daraus kann man dann Werbeprofile erstellen und man kann sein Geld damit verdienen, dass man den Werbeplatz auf dem Bildschirm des Nutzers versteigert an die Werbetreibenden. Und um einen möglichst lang an diesem Bildschirm zu halten und viel Geld mit dem Nutzer zu verdienen, werden ihm meist nur die Informationen angezeigt, die er gern lesen will, also bei denen es ihm Spaß macht, noch weiter am Bildschirm zu bleiben. Und das ist eine Art und Weise oder ein Geschäftsmodell, das ich auf keinen Fall mit meinen Daten unterstützen will.
Regt sich es dann auf, wenn im Netz die Privatsphäre sozusagen ständig Tag der offenen Tür hat?
das ist eine gute Beschreibung der Situation. Ja, also ich versuche für mich und versuche auch ein klein wenig missionarisch in meinem Umfeld zu wirken, dass man diese offene Tür vermeidet, sondern versucht, die Selbstbestimmung im Netz zu behalten.
Sie machen das ja jetzt sozusagen nicht nur privat, wie Sie eben angedeutet haben, sondern Sie haben ja auch ein Amt jetzt inne. Sie haben das Amt, wie es heißt, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Hessen, gerade erst angetreten, wurden dafür vom Hessischen Landtag auch gewählt. Aber Sie sind ja schon seit mehr als 3 Jahrzehnten Experte für Datenschutz. Was treibt Sie da an? Woher dieses starke Interesse an diesem Thema?
Es geht ja um Grundrechtsschutz und letztlich geht es auch um Demokratie. Datenschutz soll Freiheit und Selbstbestimmung gewährleisten. Also es geht nicht um den Schutz der Daten. Die muss man sehen als Abbilder der Lebenssituation des jeweiligen Menschen. Daher geht es um die Freiheit dieses Menschen, selbst darüber bestimmen zu können, wer seine Lebenssituation oder Ausschnitte aus dieser Lebenssituation erfasst und mit Informationstechnik verarbeiten darf. Wer solche Datenverarbeitung durchführt, erwirbt Informationsmacht über andere. Beim Datenschutz geht es also letztlich darum, Machtasymmetrien durch Datenverarbeitung zu vermeiden oder auszugleichen. Und wie man das erreichen kann, das ist in der Tat schon lange mein Thema und ich finde das hochspannend.
Ihr Interesse liegt sozusagen an der Stützung der Demokratie. Jetzt hat ja Hessen, und das finde ich ja spannend, schon 1970 das erste Datenschutzgesetz verabschiedet, weltweit. Also da war niemand weiter, weder in Europa noch in den USA. Und schon vor 50 Jahren hieß es dann in dem hessischen Datenschutzgesetz, dass es ein Amt geben muss, so eins wie das Ihre, also ein Kontrolleur, an den sich Bürgerinnen wenden können, wenn sie ihren Datenschutz verletzt sehen. Sind Sie so ein Kümmerer? Sehen Sie dieses Amt so? Kann sich jede Frau, jeder Mann, jedes Kind an Sie wenden?
Ja, ich würde zuerst gerne nochmal darauf hinweisen, dass der Europäische Gerichtshof dieses Amt bezeichnet hat als Hüter der Grundrechte und Grundfreiheiten. Und er hat gesagt, dass dieses Amt keine normale Behörde ist, die irgendein Sachanliegen durchsetzen soll, sondern eine Behörde, die gegenüber anderen Behörden oder gegenüber Unternehmen oder gegenüber dem Gesetzgeber immer darauf hinwirken soll, dass bei der Anwendung von Informationstechnik Datenschutz, also das, was wir zuvor als Selbstbestimmung erkannt haben, gewahrt wird. Und damit
da sind Sie
Bürger,
auch unabhängig.
Bitte?
Ne? Da sind Sie auch unabhängig.
Ja, der Europäische Gerichtshof spricht sogar von einer völligen Unabhängigkeit. Und nach dem hessischen Datenschutzgesetz ist die Aufsichtsbehörde eine oberste Landesbehörde, die keiner anderen Behörde untersteht. Ich wollte noch auf Ihre Frage eingehen, ob jede Frau, jeder Mann sich an uns wenden kann. Ja. In der Datenschutzgrundverordnung gibt es extra eine Vorschrift, die jedem ermöglicht, eine Beschwerde einzulegen gegen einen Datenverarbeiter, wenn sie oder er der Meinung ist, dass die Datenverarbeitung zu Unrecht stattfindet. Und die Beschwerde kann er kostenlos über ein elektronisches Formular unserer Behörde an den hessischen Datenschutzbeauftragten richten. Und der muss dann diesem Fall nachgehen, muss den Verantwortlichen fragen, wie es damit aussieht. Er muss den Sachverhalt aufklären und dann am Schluss, wenn das notwendig ist, das Recht der betroffenen Person auch durchsetzen.
Ich habe gesehen, beim Vorbereitung auf das Gespräch jetzt auch die Homepage des hessischen Datenschutzbeauftragten mal angeschaut und klicke mich da mal so durch. Da kann ich sehen, dass ich als Unternehmen oder Verein, vielleicht sogar als Zahnarztpraxis mal einen Datenschutzbeauftragten melden kann, so wie die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, auf deren Seiten ja dieser Podcast läuft, auch einen behördlichen Datenschutzbeauftragten hat. Und es gibt Hinweise zu ganz aktuellen Themen und Fragen bis hin zu sogar Schulungsangeboten und ganz wichtig eben diese Beschwerdeformulare, die Sie eben angesprochen haben. Sind Sie und Ihr Amt, um mal den Podcast-Titel zu zitieren, sind Sie da nah am Menschen? Wollen Sie nah am Menschen sein, die Hürden möglichst niedrig legen, damit, wenn irgendwas schief läuft oder zumindest der Eindruck da ist, es läuft was schief mit meinem Datenschutz, dass Sie sich da kümmern?
Ja, mit der kleinen Einschränkung, dass es sich um Datenschutzprobleme handeln muss. Also wir wollen schon nah am Menschen sein und wollen sowohl den Datenverarbeitern helfen, dass sie datenschutzgerecht ihre Daten verarbeiten können. Sie können uns fragen, wir bieten Beratung an. Wir wollen aber auch den betroffenen Personen, also die auf der anderen Seite stehen, deren Daten verarbeitet werden, helfen und bieten diese Möglichkeit der Beschwerde an und geben ihnen dann, wenn wir die Beschwerde geprüft haben, in jedem Fall auch immer eine Rückantwort. Und wenn sie mit der unzufrieden sind, können sie sogar vor Gericht ziehen und gegen uns klagen, dass wir nicht stark genug sie unterstützen. Das hat allerdings, muss ich gleich sagen, kapazitäre Grenzen. Es wenden sich sehr viele an uns, auch die nicht ein eigentliches Datenschutzproblem haben, sondern deren eigentliches Problem eher ein anderes ist, ein Streit mit dem Nachbarn oder ein Streit mit dem Ex-Partner. Und dann versuchen sie, den hessischen Datenschutzbeauftragten, ich sage mal in Anführungsstriche, zu instrumentalisieren, um ihrem jeweiligen Streitpartner dann irgendwie Respekt einzuflößen oder halt mit dem Datenschutzbeauftragten drohen zu können.
Gut, das wäre dann eher was für Mediation, Anwälte, vielleicht auch das Amtsgericht, aber jetzt nicht unbedingt eine Aufgabe des Datenschutzbeauftragten.
Ja, aber soweit es um personenbezogene Daten geht, deren Verarbeitung, sehen wir uns in der Pflicht, diese Menschen zu unterstützen.
Mhm. Herr Rossnagel, Sie sind jetzt seit dem 1. März neuer Datenschutzbeauftragter. Was sind denn so nach Ihrer Einschätzung aktuell die wichtigsten Themenbereiche? Oder wenn Datenschutz so etwas wie digitale Selbstverteidigung ist, was muss denn eigentlich akut verteidigt werden?
Also neben dem Tagesgeschäft, die Beschwerden, die ich eben schon genannt habe, versuchen wir ganz vorne bei der Entwicklung mit dabei zu sein. Also bei großen Entwicklungsprojekten von Anfang an den Datenschutzaspekt geltend zu machen. Sodass dann später.
Was wären das für Entwicklungsprojekte? Was meinen Sie damit?
Zum Beispiel das Hessische Schulportal oder neue Analyseinstrumente der hessischen Polizei, also wo Informationstechnik neu eingeführt wird. Hm. Und da versuchen wir von Anfang an die Idee des Datenschutzes dafür zu sorgen, dass diese Idee berücksichtigt wird, weil das dann später sehr viele Beschwerden erspart, wenn von Anfang an der Datenschutz berücksichtigt wurde.
Mhm.
Ein anderes Beispiel, was uns jetzt beschäftigt, sind die Duldungen während der Pandemie. Wir haben viele Informationstechnik-Nutzungen erstmal geduldet, die in dem Kontext des ersten Lockdowns oder auch später dann eingeführt wurden, um sich schnell zu helfen gegenüber der Situation, die durch Corona verursacht wurde. Und da hat man nicht immer von Anfang an auf Datenschutz Wert gelegt. Und der Vorgänger von mir, Professor Ronellenfitsch, hat diese Datenverarbeitung geduldet. Wenn die Pandemie jetzt aber hoffentlich bald vorbei ist, dann wird es unsere Aufgabe sein, hier nochmal nachzusteuern und dafür zu sorgen, dass die rechtswidrigen, aber jetzt erstmal geduldeten Datenverarbeitungen dann korrigiert werden.
Gut, Sie haben jetzt Projekte angesprochen von der Polizei oder vom Kultusministerium, wenn es jetzt ums Schulportal geht. Jetzt auch die Besonderheit der Pandemie. Wir haben ja noch einen dritten Player sozusagen neben dem Staat und einer Krisensituation. Ja, auch noch die privaten Unternehmen, also Google, Facebook, Twitter und Co. Viele mächtige Akteure, die da unterwegs sind. Haben Sie denn sowas wie eine schlagkräftige Armee, so eine Datenschutzpolizei, mit der Sie dann auch gegen all diese doch ja durchaus einflussreichen Konzerne, Ämter, Interessen, die da jeweils auch dahinter stecken, denn auch sich irgendwie Gehör verschaffen können und auch was durchsetzen können? Oder ist es letzten Endes ein stumpfes Schwert, das Sie hochhalten, aber das eben stumpf ist?
Also eine Armee steht mir nicht zur Verfügung. Wir versuchen in erster Linie durch Technikgestaltung und durch Beratung diejenigen, die Datenverarbeitung durchführen, zu unterstützen, das datenschutzgerecht zu machen. Also wir versuchen, Vorschläge zu unterbreiten, wie man Datenschutz in der Datenverarbeitung berücksichtigen kann. Wir versuchen, auf Alternativen hinzuweisen. Wir machen Gestaltungsvorschläge, aber wir haben auch die Möglichkeit, Anordnungen zu treffen. Wir können anordnen, dass der betroffenen Person zum Beispiel Auskunft erteilt wird, dass bestimmte Daten gelöscht werden. Wir können die Datenverarbeitung sogar vorübergehend oder sogar endgültig untersagen.
Mhm.
Und wir haben die Möglichkeit, Sanktionen zu erteilen.
Welche?
Zum Beispiel hat die französische Datenschutzbehörde Google gegenüber ein Bußgeld über 50 Millionen Euro verhängt. Wir könnten dies auch. Wir sind nur in Deutschland nicht zuständig für Google und auch nicht zuständig für Facebook. In Europa ist dafür Irland zuständig und in Deutschland Hamburg. Aber wir können diese Bußgeldmöglichkeit nutzen bei allen in Hessen niedergelassenen Unternehmen, für die wir zuständig sind, und können für die vergleichbare Sanktionen verhängen. Also Sanktionen, die nicht nur die Portokasse betreffen, sondern tatsächlich für das Unternehmen dann auch spürbar sind.
Wie ist es denn so mit den Informationen? Also ich meine, Sie müssen ja erstmal davon erfahren, Sie müssen merken, dass da Daten abfließen, die vielleicht nicht abfließen dürfen. Haben Sie denn da entsprechend Unterstützung? Also gibt es zum Beispiel auch Forscher, Wissenschaftler, Datenschutzexperten? Gibt es da auch von dieser Seite her Expertise, auf die Sie sich stützen können? Also nicht nur sozusagen in der Exekutive, sondern schon im Vorfeld in der Analyse?
Ja, das ist eine große Hilfe. Also wir bewegen uns auch in der wissenschaftlichen Diskussion über Datenschutz. Wir nehmen zur Kenntnis, was für Analysen dort betrieben werden. Wir stehen in einem Informationsaustausch. Also das ist eine starke Unterstützung. Wir erfahren auch über die Beschwerden, über die wir schon gesprochen haben, von Verstößen und gehen denen nach und bekommen auch hier und da Hinweise. Also damit das für jeden nachvollziehbar ist, in der Aufsichtsbehörde in Hessen arbeiten derzeit etwa 50 Personen. Das ist schon eine personelle Unterstützung, die hilft, aber man muss auch berücksichtigen, dass die Digitalisierung in alle Gesellschaftsbereiche eindringt und wir deswegen für alle Unternehmen, für alle kleinen und mittleren Selbstständigen, für alle Behörden in Hessen zuständig sind und dann ist die Zahl von 50 doch wieder nicht so groß. Wir wurden in den letzten Jahren besser ausgestattet, aber die Entwicklung geht schneller voran, sodass die Aufgaben auch am Ende schneller wachsen als die Ausstattung der Behörde. Aber ich denke, wir können unsere Aufgaben schon einigermaßen gut erfüllen. Beratung, Gestaltungsvorschläge, Anordnungen und wenn es tatsächlich notwendig ist, dann am Ende auch die Verhängung von Bußgeldern.
Aber um nicht in diese Situation von Hase und Igel zu kommen, sozusagen die Unternehmen sind immer einen Schritt voraus und sie müssen sehen, dass sie da hinterherkommen, sind Sie ja der Auffassung, dass es durchaus sinnvoll wäre, den Datenschutz schon vorher in IT-Systeme einzubauen, also Privacy by Design. Können Sie mal kurz erläutern, wie Sie sich das vorstellen? Ich meine, wenn man Zugriff sozusagen über die Landesregierung hat, oder was heißt Zugriff, aber wenn man da sozusagen hinwirken kann, Polizei, Schulportal und so weiter, ist das das eine, aber bei privaten Unternehmen stelle ich mir das schon schwieriger vor, oder?
Also bei den Behörden im Land ist es so, dass die nach dem hessischen Datenschutzgesetz verpflichtet sind, mit uns zusammenzuarbeiten und uns auch aufmerksam zu machen auf größere Projekte, sodass wir da von Anfang an dabei sein können. Bei den Unternehmen ist es so, dass die größeren Unternehmen auch auf uns zukommen, wenn sie größere IT-Projekte neu starten, weil sie eine gewisse Rechtssicherheit haben wollen. Sie investieren ja viel Geld und wenn wir dann hinterher kämen und würden sagen, das ist aber datenschutzrechtswidrig und wir verhängen sogar ein Bußgeld, dann wäre diese ganze Investition umsonst gewesen. Also von daher haben größere Unternehmen ein eigenes Interesse, mit uns in Kontakt zu kommen und uns mit uns zu kommunizieren, ob das, was sie vorhaben, von uns akzeptierbar, tolerierbar ist.
Das sind dann aber vor allem hessische Unternehmen, nehme ich an.
Jawohl, das sind hessische Unternehmen, weil wir ja nur zuständig sind für die Behörden, die in Hessen sind und für die Unternehmen, die in Hessen ihren Hauptsitz haben.
Herr Rossnagel, wir wollen uns in diesem Gespräch vor allem mit der Frage beschäftigen, was bedeutet Datenschutz in der bzw. für die Praxis? Aber trotzdem müssen wir zunächst doch nochmal die Frage stellen, an der es ja häufig bereits zu scheitern scheint, was bedeutet es eigentlich, seine privaten Daten zu schützen? Warum ist das wichtig? Ist Datenschutz digitale Selbstverteidigung? Oft genug heißt es ja noch, ich habe ja eh nichts zu verbergen.
Ja, es geht vor allem darum, selbst entscheiden zu können, wer ein digitales Abbild von mir herstellt und wer dies in der gesellschaftlichen Kommunikation verwenden darf. Also es geht nicht nur um Geheimnisschutz, sondern um Selbstbestimmung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es um private Angelegenheit geht. Auch das digitale Abbild meines beruflichen oder sozialen Handelns oder meiner gesellschaftlichen Beziehungen sind geschützt. Also Freiheit und Selbstbestimmung besteht darin, in der gesellschaftlichen Kommunikation selbst über das eigene Bild rollenspezifisch bestimmen zu können. Es muss also die Möglichkeit bestehen, mich gegenüber der eigenen Mutter, den Kollegen im Beruf, den Kumpels im Sportverein oder sonst wem unterschiedlich darstellen zu können. Und diese spezifische Kombination aus Rollen und Darstellungen macht die Persönlichkeit des Einzelnen aus. Also wenn wir über Persönlichkeitsschutz reden, dann reden wir genau darüber. Wenn alle Kommunikationspartner auch alle Informationen über mich aus allen meinen anderen sozialen Rollen hätten, also die Kumpels im Sportverein auch wissen, was ich früher mit meiner Mutter besprochen habe oder in meiner Partnerschaft für Gespräche führe, dann wäre ich in meiner Persönlichkeitsentfaltung behindert. Ich könnte mich nicht mehr frei entscheiden und am Ende dann auch nach meiner freien Entscheidung frei handeln. Und man muss bei dem Ganzen berücksichtigen, dass Wissen Macht ist. Wer die Präferenzen von mir kennt, wer meine Gewohnheiten kennt, meine Werthaltungen, der kann durch geeignete Informationen mich zu einem bestimmten Verhalten verleiten und damit Macht über mich ausüben.
Mich manipulieren.
Genau, er kann mich zum Beispiel zu einem gewünschten Konsum oder zu einer gewünschten Wahlentscheidung verleiten. Und das beschränkt meine Selbstbestimmung. Und Datenschutz soll genau dies schützen. Also es soll Selbstbestimmung schützen und Wissensmacht begrenzen. Und insofern ist Datenschutz Verteidigung von Freiheit. Und jetzt zu Ihrer Frage, ob Datenschutz auch digitale Selbstverteidigung ist. Das hängt davon ab, ob die betroffene Person die eigenen Risiken erkennt und Mittel hat, sich zu verteidigen, etwa durch die sogenannten Privacy-Enhancing Technologies, Verschlüsselung, Pseudonymisierung oder sowas.
Oder wenn ich jetzt bei WhatsApp oder anderen sozialen Medien eben die Möglichkeit habe, Dinge abzuwählen, nicht alles zuzulassen, nicht jeden Zugriff zu ermöglichen, die App mir anbietet oder von sich aus schon sozusagen haben will. Ne?
Genau, also wenn ich die Technik konfigurieren kann in einer datenschutzgerechten Weise. Ja. Aber da das nicht immer gegeben ist, muss es auch Datenschutzbeauftragte geben, die den Einzelnen in seiner Freiheitswahrnehmung und in seiner Freiheitsverteidigung unterstützen. Und deswegen sieht sowohl die Grundrechtecharta als auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Grundgesetz zwingend einen Datenschutzbeauftragten vor, der die Freiheit der betroffenen Person verteidigt.
Sie haben vorhin gesagt, was ich mit meiner Mutter früher besprochen habe, das müssen die nicht unbedingt im Sportverein wissen und umgekehrt. Das ist ja so ein Bild aus der analogen Welt. Ich würde ja auch nicht, wenn ich im Sportverein bin, jetzt plötzlich anfangen zu erzählen, was ich früher mit meiner Mutter besprochen habe. Aber wenn es digital ist, dann steht sozusagen auf irgendwelchen Netzwerken oder sonst wo herum und jeder kann es dann lesen. Das ist aber doch eigentlich auch bekannt, also dass das alles Datenkraken sind. Warum stellen die Menschen dann trotzdem ihre Daten so bereitwillig zur Verfügung? Liegt es daran, dass es sich um ein digitales Medium handelt, das eben nicht so face-to-face funktioniert oder so direkt funktioniert?
Das ist richtig. Wir hatten ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, wie Facebook sich darstellt und was Facebook eigentlich ist. Mhm. Wenn ich denke, das ist jetzt nur ein Medium, in dem ich mich wunderschön präsentieren kann und Kontakte zu früheren Freunden ganz leicht aufnehmen kann, dann ist es so, dass mir die Risiken gar nicht so bewusst sind. Oft fehlt auch das Wissen, oft auch das Interesse. Aber oft ist der Wunsch, die jeweilige Technikfunktion jetzt ganz aktuell zu nutzen, viel größer als die Vorsicht, ein künftiges und ungewisses Risiko zu vermeiden. Was Facebook mit den Daten tun kann, das wird mir ja gar nicht richtig deutlich. Und mir klarzumachen, dass Facebook die Daten alle sammelt und dann über diese Wissensmacht über mich bestimmen kann, das wird den wenigsten dann aktuell vor Augen stehen, wenn es darum geht, jetzt gerade dieses Medium für irgendwas, was ich jetzt ganz schnell tue, zu nutzen. Und oft fehlen auch die Alternativen. Mhm. Und oft besteht ein starker sozialer Druck, jetzt dieser WhatsApp-Gruppe beizutreten, weil man sonst nichts mehr mitbekommt oder Dinge entschieden werden, ohne dass man dabei war. Und es gibt technische Schutzinstrumente, über die hatten wir auch kurz gesprochen, aber die sind oft etwas unbequem und man braucht viel Kenntnisse, um die richtig gut zu nutzen. Also das macht es dann auch wieder schwieriger. Ich sehe hier vor allen Dingen zwei Ansatzpunkte, wie man die Situation verbessern kann. Also das erste ist, wir müssen auf Risiken aufmerksam machen, wir müssen dafür sensibilisieren und wir müssen über Alternativen und über Schutzinstrumente aufklären. Also das ist auch eine Aufgabe, die der hessische Datenschutzbeauftragte erfüllen muss. Und das zweite ist, Das wird momentan diskutiert unter dem Stichwort digitale Souveränität. Das zweite ist, an technischen Alternativen zu arbeiten, in denen der Datenschutz von Anfang an Privacy by Design technisch umgesetzt ist. Mhm. Und wenn es da funktional vergleichbare Alternativen gibt, dann kann man auch immer darauf hinweisen und kann sagen, jetzt statt die Daten Facebook zu geben, über den Atlantik zu übermitteln und man weiß nicht, was dort mit den Daten geschieht. Man weiß nur eins, dass die Nachrichtendienste der USA darauf zugreifen können. Das muss man dann nicht tun, wenn es Alternativen hier aus Europa, aus Deutschland gibt, die vergleichbar sind. Das ist leider nur nicht immer der Fall und daran muss gearbeitet werden.
Jetzt haben Sie selber in der Publikation mal gesagt, Kinder und Jugendliche sind eine besonders vulnerable Gruppe. Muss mehr Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und andere digitale Rechte von Kindern getan werden? Muss da mehr getan werden und bedarf es bei Kindern anderer Konzepte zum Beispiel als bei Erwachsenen?
Ja, Kinder können die Risiken der Datenverarbeitung ja noch viel weniger erkennen als die Erwachsenen. Sie erliegen auch viel leichter der Verführung, digitale Angebote zu nutzen. Und sie wissen nicht, wann und wo und wie sie sich wehren können und wie sie ihre Rechte geltend machen können. Also insofern sind die Kinder leichter beeinflussbar und können stärker geschädigt werden.
Können die sich denn bei Ihnen auf der Homepage auch melden? Also nicht nur Erwachsene, Männer, Frauen, sondern auch Kinder, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, oh, hier ist aber was los und da melde ich mich mal beim Herrn Rossnagel.
Ja, also wenn Sie das tun würden, würden wir dem sogar noch in besonderer Weise nachgehen. Nur die Frage ist, wie Kinder erfahren, dass sie das tun können.
Vielleicht über diesen Podcast?
Ja, das wäre ein sehr gutes Ergebnis, wenn wir das erreichen könnten. Also es ist so, dass die Datenschutzgrundverordnung fast in allen Regeln die Kinder genauso behandelt wie Erwachsene, also von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und hier bin ich der Meinung, dass Nachbesserungen notwendig sind. Also es sollten bestimmte Regelungen getroffen werden, die Kinder stärker schützen als Erwachsene. Also zum Beispiel sollte es meines Erachtens gesetzlich untersagt sein, dass Profile von Kindern erstellt werden dürfen, dass Kinder einer individualisierten Werbung, die ihre Schwachstellen ausnutzen, ausgesetzt sind und dass es automatisierte Entscheidungen über Kinder gibt.
Wenn Sie sich das wünschen, wie wäre der praktische Weg? Müssten Sie das sozusagen in den Landtag irgendwie mit einbringen, die politischen Entscheider?
Ja, zuständig ist der europäische Gesetzgeber. Mhm. Und die Datenschutzgrundverordnung muss alle 4 Jahre evaluiert werden. Die erste und letzte Evaluation war im Sommer 2020. Und da hat die Europäische Kommission leider solche Themen nicht berücksichtigt. Mhm. Die nächste Runde wäre jetzt in 4 Jahren. Und da werde ich auf jeden Fall wieder versuchen, das deutlich zu machen, so gut man das als Wissenschaftler oder als Datenschutzbeauftragter eines Landes kann, dass dieses Defizit in der Datenschutzgrundverordnung behoben wird.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass im Interesse der Kinder und Jugendlichen sich in dieser Hinsicht was tut, dass da Einflussmöglichkeiten bestehen und dass in 4 Jahren vielleicht da ein bisschen mehr getan wird, so wie Sie das jetzt in Ihrem Sinne genannt haben. Jetzt gibt es ja ein berühmtes Urteil von Karlsruher Richtern des Bundesverfassungsgerichts, die klargestellt haben im Zusammenhang mit dem Volkszählungsurteil von 1983, Datenschutz ist nicht nur wichtig für die Privatsphäre, sondern für die Demokratie. Und sie haben die informationelle Selbstbestimmung zum Grundrecht erhoben. Warum ist der Datenschutz nicht nur wichtig für die Privatsphäre, so wie wir das jetzt die ganze Zeit eigentlich besprochen haben, sondern für die Demokratie insgesamt?
Ich finde das Wort Privatsphäre etwas unglücklich, weil der grundrechtliche Schutz für die informationelle Selbstbestimmung zum Ausdruck gebracht wird, also nicht nur für Daten, die private Sachverhalte betreffen, sondern auch für mein öffentliches Auftreten oder mein berufliches Auftreten. Mhm. Und das ist dann genau der Punkt. Demokratie setzt politisches Engagement voraus, auf allen Ebenen. Also Menschen müssen sich engagieren, im Bund, in Ländern, in vielen Gemeinden. Und der Einzelne wird zu diesem Engagement aber nur bereit sein, wenn sein Handeln und seine Meinungen, die er da verkündet, nicht erfasst werden, wenn die nicht gespeichert werden und wenn die nicht irgendwann später mal gegen ihn verwendet werden. Also das muss ein geschützter Bereich sein, der einem dann nicht zum Nachteil gereicht, wenn man sich da engagiert. Und deswegen ist der Datenschutz eine zwingende Voraussetzung von freiem demokratischem Engagement und einer funktionierenden Demokratie.
Also im Prinzip, wenn man so will, die soziale Kontrolle, wie wir sie auch aus anderen Ländern, fernen Ländern kennen, nicht so weit geht, dass soziales Wohlverhalten belohnt wird, dass ein Bekenntnis für eine politische Partei nicht gegen einen ausgelegt werden kann und solche Sachen.
Genau.
Wie verhindert man aber dann, dass, sagen wir mal, der Kern unserer Demokratie, Meinungsäußerung und Wahlen, nicht angegriffen werden? Also dass einerseits Wahlen nicht manipuliert werden, indem Datensätze genutzt werden, um Wähler zu beeinflussen. Da gibt es ja durchaus die Auffassung, dass der Brexit beispielsweise Wahlen in den USA beeinflusst wurden oder auch hier schon Versuche zumindest unternommen wurden von interessierter ausländischer Seite. Andererseits aber auch Meinungen nicht durch Algorithmen unterdrückt werden, nur weil eine Maschine die als problematisch eingeschätzt hat. Das ist doch auch ein Balanceakt. Wie verhindert man das?
Also die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den von Ihnen genannten Zwecken, Microtargeting und Ähnliches, die kann sich nicht auf ein berechtigtes Interesse stützen und ist deshalb schon nach geltendem Datenrecht unzulässig. Mhm. Also wenn man das mitbekommt, dass sowas stattfindet, könnte man als Datenschutzbeauftragter dazwischen gehen und entsprechende Anordnungen treffen.
Was wären das zum Beispiel? Hätten Sie ein konkretes Beispiel?
Nö, also ich kenne in Deutschland jetzt keine Beispiele, aber das, was Sie genannt haben, die Wahlkämpfe in USA und der Wahlkampf zu Brexit, da haben viele Seiten mit Microtargeting gearbeitet, also die Profile, die man hat über Menschen, auszunutzen, um ihnen die Informationen zu geben, die sie dazu verleiten, eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Partei zu wählen und eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Ich meine aber, auch wenn das jetzt nach dem geltenden Datenschutzrecht unzulässig ist, es ist nicht wortwörtlich so im Gesetz zu finden. Und ich würde es für gut halten, wenn man dieses explizit verbieten würde, um jeden Streit über die Berechtigung eines solchen Vorgehens zu vermeiden und eine eindeutige Rechtsklarheit herzustellen.
Jetzt wird es ja vielleicht mal irgendwann Wahlen von zu Hause aus geben, also per Online-Abstimmung zum Beispiel. Das wäre ja im Hinblick jetzt, wie wir es gerade mit der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen erleben, eigentlich eine ganz gute Idee. Wäre das für Sie jetzt der Horror schlechthin oder unter Demokratiegesichtspunkten sogar sinnvoll und machbar?
Also für die Wahl zum Bundestag oder zum Landtag kann ich mir das so bald nur schwer vorstellen.
Warum?
Nicht, weil die Wahlen unsicher sind, sondern weil eine politische Online-Wahl einen Kulturwandel voraussetzt, um die notwendige Akzeptanz zu gewinnen. Und diesen Kulturwandel, den sehe ich momentan noch nicht. Für Wahlen, für Vereine, für Aktiengesellschaften, für Hochschulen oder für Stadtteilräte oder andere Organisationen haben wir ja schon seit Jahren Online-Wahlen, die gut funktionieren. Also ich selbst bin zum Beispiel seit 2004 der Wahlvorstand für die Online-Wahlen der Gesellschaft für Informatik, GI, und seit 2005 der Beauftragte des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Online-Wahlen zu den Fachkollegien. Also jedes Jahr werden da Online-Wahlen durchgeführt. Die waren immer erfolgreich, ohne Beanstandungen. Und wenn diese Erfahrungen in breiteren Teilen der Bevölkerung gemacht werden, dann könnte ich mir in fernerer Zukunft vorstellen, dass es auch Online-Wahlen für große Volksvertretungen gibt, die dann für die Wähler gewisse Vorteile haben gegenüber der Briefwahl oder gegenüber der Präsenzwahl.
Also das heißt, Sie sehen da weniger technische Probleme, den Datenschutz und natürlich das, was Wahlen auszeichnet, in freier und geheimer Weise stattzufinden haben, weniger ein technisches Problem, sondern eher, sagen Sie, es ist eher sowas wie, man muss die Kulturtechnik des Online-Wählens erst einmal auch richtig lernen, oder auch erstmal akzeptieren, damit umgehen können, nicht fremdeln, damit da auch Vertrauen da ist und es nicht hinterher heißt, ja, das ist ja alles manipuliert worden, zum Beispiel.
Ja, das darf auf keinen Fall sein, dass irgendwo der Eindruck entsteht, hier wäre die Möglichkeit, etwas zu manipulieren. Das ist natürlich mit ganz hohen technischen Voraussetzungen verbunden, um das, was Sie angesprochen haben, Manipulationsfreiheit, Wahlgeheimnis und sowas zu gewährleisten. In den von mir angesprochenen Wahlen ist es meines Erachtens aber auch mit ausgefeilter Technik gut gelungen, diese Anforderungen zu erfüllen. Es gibt in der Vergangenheit auch viele Beispiele, wo die Technik nicht ausreichend gut war, nicht ausreichend sicher war. Mhm. Und es ist sehr schade, dass das der Fall war, weil das dann ein negatives Licht auf Online-Wahlen fällt. Natürlich müssen diese Wahltechniken entsprechend vorher überprüft worden sein. Die müssen zertifiziert sein und es muss die Möglichkeit für alle Fachleute gegeben sein, dass sie sich die Wahlprogramme anschauen. Also da müssen schon eine Reihe von Sicherungen gegeben sein, aber die Beispiele zeigen, dass das möglich ist und dass es geht.
Hat sich mit der Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung für Sie was geändert, jetzt auch im politischen Bereich beispielsweise? Ist das ein großer Wurf, der wirklich mehr Schutz bringt oder unterdrückt Sie eher die Meinung, wie Ihre Kritiker sagen?
Ich würde sagen, weder noch. Also die Datenschutzgrundverordnung ist weder der ganz große Wurf, noch unterdrückt sie Meinungen. Ihr großer Vorteil ist, dass sie jetzt für die ganze Welt zum Ausdruck bringt, welche Werte Europa auf dem Weg in die digitale Gesellschaft verfolgt. Also, dass dieser Weg geprägt ist von dem Respekt gegenüber den Grundrechten des Einzelnen. Das unterscheidet den europäischen Weg sehr von konkurrierenden Entwicklungsvorbildern. Vor allen Dingen unterscheidet dies gegenüber dem amerikanischen Datenkapitalismus und dem chinesischen Weg in die Überwachungsdiktatur. Mhm. Also diesen dritten europäischen Weg wollen immer mehr Staaten auf der Welt mitgehen. Und es sollte Europa auch befördern, dass das möglich ist, um dann weltweit möglichst gut diesen grundrechtsfreundlichen Entwicklungsweg zu befördern. Im Detail ist die Datenschutzgrundverordnung von vielen Handwerksfehlern, Unklarheiten und Wertungswidersprüchen geprägt. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Schutzbedürftigkeit von Kindern zu wenig ausgeprägt ist in der Datenschutzgrundverordnung. Und am problematischsten finde ich ihre Risikoneutralität. Die Datenschutzgrundverordnung regelt beispielsweise die Zulässigkeit der Datenverarbeitung, die Grundsätze der Datenverarbeitung und die Rechte von betroffenen Personen identisch, egal ob es sich um den sogenannten Bäcker um die Ecke dreht oder um einen global agierenden Internetkonzern. Für beide gelten die gleichen Rechtsregeln. Und das finde ich unglücklich, denn die Risiken bei der Datenverarbeitung durch die Kundenliste des Bäckers und die Risiken bei umfassenden Persönlichkeitsprofilen der Internetkonzerne sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Und Themen wie Big Data, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge werden in der Datenschutzgrundverordnung mit keinem Wort angesprochen oder gar risikoadäquat geregelt. Das müssen jetzt zum Beispiel auch die Datenschutzbeauftragten nachträglich versuchen, aus den allgemeinen und abstrakten Regelungen der Datenschutzgrundverordnung abzuleiten. Mhm. Welche Regeln man Big Data oder künstliche Intelligenz oder Internet der Dinge unterwirft.
Also da gibt es noch viele Baustellen, höre ich jetzt aus unserem Gespräch heraus.
Das ist richtig, jawohl.
Also es gibt noch viel zu tun. Wie muss sich denn Ihrer Meinung nach der Datenschutz künftig aufstellen? Also internationale Zusammenarbeit, brauchen Sie mehr Personal? Wie sieht es mit vielleicht mehr anderer weiterentwickelter Technik aus? Vielleicht auch mehr europäische Lösungen? Sie haben ja jetzt auch gerade diese Systemkonkurrenten USA und China genannt. Ja, einmal Datenkapitalismus, einmal totale Datenüberwachung. Wo liegen da Ihre Wünsche oder Forderungen für die Zukunft? Wenn Sie das jetzt einfach mal so vielleicht drei Punkte nennen wollten, was wären so für Sie die wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, Mensch, da muss was getan werden, unbedingt?
Also Sie haben das hervorragend zusammengefasst, alles in dieser Reihenfolge. Also in der Tat sind alle diese Punkte wichtig und wir müssen auf der Ebene alle dieser Punkte Fortschritte erzielen. Und entscheidend wird sein, wie man diese Aspekte und die Instrumente sinnvoll zusammenführt, sodass sie dann am Schluss zum Schutz der Grundrechte wirken und sich gegenseitig verstärken. Wenn Sie jetzt einzelne Punkte nochmal herausgreifen wollen, dann wäre das zum einen in meinen Augen eine stärkere Aufklärung, Sensibilisierung über die Risiken der Datenverarbeitung, sodass der Einzelne besser erkennt, wo seine Risiken, aber auch seine Schutzmöglichkeiten liegen. Das zweite ist, dass man versucht, Datenschutz in die Technikentwicklung von Anfang an reinzubringen, dass also die Ziele des Datenschutzrechts in Technik verfestigt werden. Und das dritte ist, dass Europa in Kommunikation oder in der Auseinandersetzung mit global agierenden Tech-Konzernen einheitlich und kraftvoll auftritt und die Marktmacht des europäischen Marktes dort zur Geltung bringt, auch für den Datenschutz.
Das wünschen wir auch noch in vielen anderen Feldern, aber auch im Datenschutz. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, Herr Rossnagel. Wenn ich ein Fazit aus diesem Gespräch ziehen darf, dann, dass der Datenschutz eine wirklich elementare Errungenschaft ist für jeden Einzelnen von uns, ja, und auch für unsere Demokratie. Es ist wichtig, ihn ernst zu nehmen, dass wir selbst uns in digitaler Selbstverteidigung auch trainieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir zum Beispiel Sie haben, den hessischen Datenschutzbeauftragten, an den man sich jederzeit wenden kann. Und auch das sei noch erwähnt, dass der Datenschutz eine Erfindung aus Hessen ist. Wer hätte das gedacht? Ich danke Ihnen für die spannenden Einblicke in Ihr wirklich sehr umfassendes Aufgabenfeld und ja, bleibt mir nur noch Ihnen toi, toi, toi für die vielen Aufgaben und für Ihre künftige Arbeit zu wünschen. Also viel Erfolg, Herr Rossnagel.
Ja, vielen Dank, Herr Meisner.
Einen Link zur Homepage des hessischen Datenschutzbeauftragten mit Hinweisen zu aktuellen Themen und Fragen bis hin zu Schulungsangeboten und Beschwerdeformularen sowie Informationen zu meinem Interviewpartner finden Sie auf dieser Webseite.